Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Tag 1 nach Weihnachten und ich fühle mich nicht vollgefressen. Krass, oder? Wie geht's euch so? War zu viel die letzten 3 Tage oder ging's eigentlich? Ja, unser Magen kann auf jeden Fall ganz schön was ab, ne? Und er verzeiht uns diese Völlerei auch. Das sagt Gero Moog, der ist Gastroenterologe.
Also grundsätzlich ist das für den Magen sicher nicht schädlich. Man muss ja auch sagen, das ist ja in unserem Bauplan von der Steinzeit her gesehen schon vorgesehen, dass man sich ab und an tatsächlich den Magen vollschlägt, wie man so sagt.
Das ist ja schon mal beruhigend, ne? Aber trotzdem, also ich meine, auch ein Magen hat seine Grenzen, wie viel maximal reinpasst und warum Schnaps nach dem Essen überhaupt keine gute Idee ist, das klären wir alles im frischen Podcast vom Update am Donnerstag, den 27. Dezember. Funklöcher. Können wir richtig gut in Deutschland, ne? Ja, dabei möchten wir doch sonst so gerne Erster alles sein. Aber da funktioniert das nicht. Dabei könnte man vieles einfacher haben oder machen. Zum Beispiel so wie die Schweden. Das sagt Oliver Kricher. Der ist Grünen-Fraktionsvorsitzender.
Andere Länder, beispielsweise Schweden, mit deutlich geringer Bevölkerungsdichte, haben ein erhebliches besseres Netz und die setzen auf National Roaming, also dass die Netzbetreiber sich eine Sendeanlage, einen Mast teilen.
Das bedeutet unterm Strich weniger Funklöcher. Beim aktuellen Standard, also 4G bzw. LTE, liegt Deutschland auf dem drittletzten Platz hinter Frankreich, den Niederlanden und Albanien. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie. Warum das eben viele andere Länder besser hinkriegen und woran es bei uns scheitert, das erfahrt ihr in dieser halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Oh, warte mal. Wer ist das? Unbekannte Nummer? Rangehen? Besser nicht? Oder doch? Oder
man hat angeblich irgendwo gewonnen oder so. Und wir brauchen noch die Bankverbindung und Adresse.
Ja, und schwupps sind eure Daten weg, ne? Unerlaubte Telefonwerbung, sogenannte Cold Calls, die nerven nicht nur, die sind auch nicht erlaubt. Und es ist den Leuten, die trotzdem anrufen, natürlich völlig egal. Die Bundesnetzagentur hat heute aktuelle Infos vorgelegt. In diesem Jahr gab es fast 60.000 Beschwerden. Und diese Zahl der Beschwerden hat sich damit in den letzten beiden Jahren verdoppelt. 2 Unternehmen mussten auch eine ordentliche Strafe zahlen, jeweils 300.000 Euro. Wer gerne mal unerlaubt anruft und wie ihr euch dagegen wehrt, das klären wir jetzt mit unserer Reporterin Magdalena Bienert. Hallo Magda.
Hallo.
Magda, lass uns vielleicht mal vorab klären, ab wann genau gilt Telefonwerbung denn als unerlaubt?
Also das ist ganz klar definiert und zwar, wenn die Firma keine ausdrückliche Einwilligung meinerseits vorliegen hat und die darf sie auch nicht erst im gleichen Telefonat einholen, sagt Fiete Wulff von der Bundesnetzagentur.
Das heißt, es reicht nicht aus, irgendwo anzurufen und zu fragen, sind Sie einverstanden, dass wir Sie zu Werbezwecken anrufen? Nein, eine solche Einwilligung muss vor dem Gespräch erteilt worden sein. In aller Regel bietet es sich für Unternehmen an, eine solche Einwilligung schriftlich vorliegen zu haben. Einwilligungen werden typischerweise eingeholt im Zuge von Vertragsabschlüssen. Andere Wege, auf denen, ich sag mal, auf etwas unlauterere Art und Weise Einwilligungen eingeholt werden, sind zum Beispiel kostenlose Gewinnspiele.
Weil die sind dann vielleicht kostenlos, aber wir bezahlen schön mit unseren Daten, wie wir ja auch Facebook und Co. damit füttern. Also alles, was kostenlos erscheint, Vorsicht. Und gerade wer viel im Internet shoppt und sich ja viel mit der Handynummer irgendwo registriert, da passiert es dann nicht selten, dass die Daten weiterverkauft werden.
Jetzt heißt es ja, die Zahl der Beschwerden habe sich seit 2016 verdoppelt. Wie erklärt sich das denn die Bundesnetzagentur?
Also das ist wohl eine Mischung aus verschiedenen Faktoren, sagt der Pressesprecher.
Zum einen zeigt es sicherlich, dass das Problem der unerlaubten Telefonwerbung weiterhin besteht. Zum anderen ist es aber sicherlich auch denkbar, dass Verbraucherinnen und Verbraucher ein besseres Gespür haben, dass sie Fälle von unerlaubter Telefonwerbung bei der Bundesnetzagentur melden können. Gleichwohl sehen wir eben, dass es weiterhin Täter gibt, die hier gegen das Gesetz verstoßen.
Ich habe mal überlegt, Magda, wann ich so einen Anruf bekommen habe in der letzten Zeit. Ganz ehrlich, mir ist absolut wirklich nichts eingefallen. Bin ich vielleicht eine Ausnahme?
Ich glaube nicht. Ich habe auch lange überlegt und mir ist auch nichts eingefallen. Und ich habe auch auf der Straße sehr lange gefragt, bis ich fündig wurde. Und dann interessanterweise erzählte mir ein Spanier, dass er sehr viel im Netz kaufen würde, also seine Daten da preisgibt. Ja, und das hängt sicherlich alles zusammen.
Die Krankenkasse hat bei mir angerufen und die hat halt zu mir gesagt, so, dass ich da unterschreiben soll und wechseln soll, dass ich da mehr Verfügung habe und sowas alles. Habe ich halt abgelehnt.
Abos für Zeitschriften, Energiekonzerne. Die wollen immer, dass ich in meinen Gasableser schaue, die Nummer und damit sie ein besseres Angebot machen können. Das ist mir alles ein bisschen zu merkwürdig.
Ja, und da kann man ja auch durchaus mal stutzig werden, vor allen Dingen, wenn so ein Anruf einfach so kommt. Wie kann man sich denn wehren, wenn man schon so generell so ein schlechtes Gefühl dann dabei hat?
Also man kann und sollte dann in solchen Fällen wirklich auch bei der Bundesnetzagentur online eine Beschwerde einreichen. Das geht relativ easy und das tun eben auch zum Glück immer mehr, weil ja eben nur so können diese nervenden schwarzen Schafe kontrolliert und abgemahnt werden, sagt Fiete Wulff von der BNA.
Wir empfehlen, Zeitpunkt, Nummer, auch Details zum Gesprächsverlauf zu notieren. Diese Angaben können Verbraucher dann bei uns melden. Und auf der Grundlage können wir dann gezielt ermitteln. Ermitteln, erstens handelt es sich hier um unerlaubte Telefonwerbung und können dann eben gegebenenfalls Bußgelder verhängen.
Also einfach ärgern und auflegen bringt im Zweifelsfall nichts. Besser die ganze Sache nochmal melden.
Genau.
Eine gute Million Bußgelder waren das ja in diesem Jahr. Wer hat sich denn da am meisten, naja, ich sag jetzt mal drum, verdient gemacht?
Also das waren tatsächlich sehr hartnäckige Energieversorger, aber genauso gut auch Zeitschriftenverlage, Versicherungs- und Telekommunikationsanbieter. Ein Dienstleister für Senioren war dabei und ein Bußgeld ging an eine Wohnungsbaugenossenschaft, die per Telefon um Mitglieder geworben hat. Da dachte ich nur so, das kann nicht in Berlin gewesen sein, da hätte sich bestimmt keiner beschwert, also ich zumindest nicht. Und übrigens noch ganz wichtig, Meinungsumfragen zählen nicht zu unerlaubter Telefonwerbung. Also das Statistische Bundesamt oder Forsa dürfen ihre Arbeit durchaus machen, wenn sie natürlich am Telefon vorher um unsere Erlaubnis gefragt haben.
Es gab in diesem Jahr fast 60.000 Beschwerden zu unerlaubter Telefonwerbung. Wer da geworben hat und wie ihr euch wehren könnt, das hat euch unsere Reporterin Magdalena Bienert erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Zwischen den Jahren. Ja, das ist so ein bisschen wie Übergangsjacke anziehen, ne? Man weiß nicht so richtig, was los ist. Also das alte Jahr ist fast rum, das neue hat eben noch nicht so richtig angefangen. Zwischen den Jahren ist auch, ich würde ja denken, das ist so eine typisch deutsche Formulierung irgendwie. Und deswegen haben wir heute mal unseren Reporter Pascal Fischer genau auf diese wunderbare Redewendung angesetzt, zwischen den Jahren. Und Pascal, du kannst uns jetzt bitte schön hoffentlich sagen, woher das kommt. Was ist die Lösung?
Ganz klar, aus dem alten Ägypten kommt das. Und das lag am Kalender damals. Die wollten nämlich handlich rechnen und haben einfach mal festgelegt, ein Jahr hat 360 Tage. Die wussten es besser, aber fanden das praktisch, dann gibt es nämlich 12 Monate mit jeweils 30 Tagen. Und wichtig ist das zum Beispiel bei der Kornzuteilung, dass du da schön deine Portionchen abteilen kannst. Das hat Friedhelm Hoffmann der Süddeutschen Zeitung erklärt. Der ist Professor für Ägyptologie an der Uni München.
Okay, aber dann bleiben immer 5 Tage übrig. Wo waren die denn?
Ja, die kamen dann einfach nach dem offiziellen Jahr hinten sozusagen dran geklatscht. Wobei du wissen musst, der Jahreswechsel war eigentlich damals im Juni. Da kam nämlich die große, große Nilflut. Das war einfach das Ereignis damals jedes Jahr. Und die kam eben immer ein bisschen nach der Erntezeit, der Vorsaison. Und dazwischen lagen dann eben die sogenannten Zwischentage.
Haben die sich auch so verstrahlt oder verschlafen angefühlt, wie wir jetzt zwischen den Jahren? Weiß man das?
Ja, das war zumindest so eine Zeit außerhalb des normalen Kalenders. Alles außerhalb der Ordnung wiederum fand der Ägypter wohl ziemlich furchterregend. Man vermutet, die Ägypter haben nicht viel gemacht. Es gibt zum Beispiel keine Urkunden aus diesen Tagen, die überliefert worden sind. Also an schlechten Tagen wie diesen Zwischentagen, da schließt man einfach keinen Deal ab.
Warum waren das so schlechte Tage?
Ja, das ist, ich mach's mal ganz kurz. Die Ägypter, die glaubten halt, da streiten sich die Götter. Und zwar um die Vorherrschaft über Ägypten. Und einer, Seth, ist am dritten Tag besonders stark. Und dieser dritte Tag ist ja logischerweise der, der am weitesten vom beendeten Jahr und vom Beginnenjahr entfernt ist, also irgendwie so ein absoluter Zwischentag. Und da haben die Ägypter dann ganz vorsichtig gechillt und kaum was gemacht.
Also dieses Zwischen-den-Jahren-Ding kommt aus Ägypten und das ist natürlich auch was, womit ihr total angeben könnt auf der nächsten Party. Silvester wäre eine gute Gelegenheit.
Ja. Yeah.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ob Donald Trump Präsident der USA bleibt, das entscheidet sich ja 2020. Dann ist die nächste Wahl und dann können die US-Amerikaner, Amerikanerinnen abstimmen. Oder etwa nicht. Naja, wie leicht sich so ein Wahlcomputer hacken lässt, der in den USA steht, das hat heute ein Informatikprofessor gezeigt. Und zwar beim 35. Chaos Communication Congress in Leipzig. Gilt so als das größte Hackertreffen Europas. Wie und was da heute abgelaufen ist, das kann uns unser Reporter Michael Voss sagen. Also Michael, ein Hacker manipuliert einen Wahlcomputer in den USA. Wie hat er das gemacht?
Ja, Alex Holdermann ist das. Der gilt als sehr renommiert, kommt von der Uni in Michigan und ist wohl wirklich eine Kapazität auf dem Gebiet. Er sagt, dass in 18 der insgesamt 50 US-Staaten Wahlmaschinen eingesetzt werden, die man auf mehrfache Art und Weise manipulieren kann. Der Trick, der dahinter steckt, ist, dass man Software einschummeln kann und diese Software schickt dann demjenigen, der das gemacht hat, über eine Speicherkarte die Information über diese Struktur des Wahlprogramms und dann kann der in Ruhe dieses Wahlprogramm ein wenig ändern und dann kommen ganz andere Ergebnisse raus, als die Wähler eigentlich der Maschine mit auf den Weg gegeben hatten.
Und kann man denn auch sagen, ob sich das tatsächlich ausgewirkt hätte auf das Abstimmungsverhältnis?
Ja klar, weil statt 100 Ja kann er dann 100 Nein-Stimmen eingeben beispielsweise. Also er hat gesagt, er kommt direkt an diese Architektur des Programms ran und kann alles entsprechend ändern. Insofern kann man aus einem Ja ein Nein machen. Ist ja relativ schnell, also aus einer 1 eine 0 zu machen. Und dann ist das Ergebnis genau das Gegenteil von dem, was der Wähler eigentlich wollte. Und wie gesagt, 18 von 50 US-Staaten haben diese Wahlmaschinen. Und er sieht das als sehr bedrohlich an. Er verweist auch darauf hin, dass es in den USA jetzt über längere Zeit keinen größeren Angriff gegeben hat. Er meint, das würde darauf hindeuten, dass sich da wirklich gezielt Leute auf das Jahr 2020, also auf das Wahljahr, vorbereiten würden.
Mit diesem Hack sollte ja nun auch was signalisiert werden. Also die Aufmerksamkeit sollte gelegt werden auf die Cybersicherheit. Was ist denn in dem Vortrag jetzt gefordert worden? Also was könnte helfen, dass diese Wahlmaschinen, diese Wahlcomputer nicht manipuliert werden können?
Ja, es war eigentlich schon fast witzig. Der Mensch ist ein Informatiker und er hat gesagt wörtlich, warum können wir die Stimmen nicht per Hand auszählen wie ein zivilisiertes Land? Diese Frage hat er gestellt. Also er empfiehlt tatsächlich zurückzugehen zum ganz normalen Wahlsystem, so wie wir es ja auch in Deutschland normalerweise kennen, dass die Leute auf einem Stimmzettel ihr Kreuzchen abgeben und dieses Stimmzettel dann auch aufbewahrt werden. Das sei alles viel fälschungssicherer als dieses Computersystem. Natürlich lässt sich ein Computersystem sehr viel schneller auswerten als ein Stimmzettel, der gezählt werden muss, aber es sei auf jeden Fall viel sicherer.
Michael Voss vom größten Hackertreffen Europas. Das hat heute begonnen. Es ist der 35. Chaos Communication Congress. Aktuelle Infos aus Leipzig waren das.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Und wie sieht's so aus bei euch? Also schafft ihr es noch von der Couch in Richtung Bett euch zu schieben oder wird das schon schwierig? Ach, ja, ist auf jeden Fall nicht ganz so einfach. Und es ist auch immer dasselbe, ne? Weihnachten bedeutet immer viel, viel Essen und viel zu wenig Bewegung. Und für unseren Magen heißt das, der muss sich richtig doll anstrengen. Also natürlich ausdehnen, damit auch alles reinpasst, was Mama, Papa, Oma oder wer auch immer gekocht hat. Nur, wie hält unser Bauch das eigentlich aus? Ich habe mich mal drüber unterhalten mit Gero Moog, der ist Gastroenterologe im Marienkrankenhaus in Kassel. Und ich wollte es natürlich erstmal von ihm wissen, wie es denn eigentlich seinem Magen geht, so kurz nach Weihnachten.
An sich relativ gut, weil ich an den Tagen nicht so viel gegessen habe und an sich sowieso nicht sehr Fan von übermäßiger Völlerei bin. Also aus dem Grunde habe ich jetzt kein Problem.
Dann schon mal herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Wie viel passt denn überhaupt rein in einen normalen, in einen durchschnittlichen Magen?
Ja gut, das ist immer schwer abzumessen, aber Sie können schon davon ausgehen, dass bei entsprechender Füllung, wenn man das jetzt mal in Liter bezeichnen würde, kann man sicherlich von bis zu 2-3 Litern ausgehen, die in einen Magen hineinpassen würden. Aber dann hätten die Betreffenden natürlich schon auch Beschwerden und würden dann wahrscheinlich irgendwann auch erbrechen. Ne?
Wie lange dauert das dann, bis der Magen wieder im Normalzustand ist?
Ja, das hängt natürlich ganz stark davon ab, was Sie nun letztendlich im Magen drin haben. Wenn das reine Flüssigkeit ist, dann entleert sich das schneller. Wenn das aber jetzt eben auch feste Speisen sind und da kommt es dann auch wieder auf die Zusammensetzung der Speisen an, dann kann diese Entleerung natürlich auch mehrere Stunden oder bei bestimmten Situationen auch tatsächlich mal 12 Stunden oder sogar einen ganzen Tag dauern.
Also es spielt schon eine Rolle, was man gegessen hat. Also wenn wir jetzt nochmal an die Weihnachtsfeiertage essen, wird ja gerne recht reichhaltig, fettig, gerne auch mal süß gegessen. Da hätte der Magen dann schon länger mit zu tun.
Genau. Also das Entscheidende ist sicherlich Fett, aber auch Kohlenhydrate können durchaus zu einer verzögerten Magenleerung führen. Und gerade bei Fett wissen wir, dass das eben ein Problem darstellt. Und dann bleibt das Essen dann doch relativ lange im Magen.
Und 12 Stunden? 12 Stunden klingt ganz schön lang.
Das ist in der Tat lang. Das hängt auch wieder ganz davon ab, was man natürlich dann auch nach dem Essen macht. Ja, auch da ist zum Beispiel die Frage, ob eine gewisse körperliche Tätigkeit, wie das im Volksmund schon heißt, dass man nach dem Essen doch sich ein bisschen bewegen sollte.
Ein paar Schritte machen sollen, ne?
Genau. Mhm. Das führt auch zu einer beschleunigten Magenentleerung. Wenn man sich also sehr passiv verhält, dann kann das Essen auch länger im Magen sein. Oder wenn man auch viel Alkohol dazu getrunken hat, auch das verzögert die Magenentleerung. Und deswegen ist auch dieser Digestiv, also dieses Verdauungsschnäpschen nach dem Essen, ist an sich nicht förderlich.
Ah, okay.
Also eher genau das Gegenteil.
Ja, was wäre denn besser? Was würde dem Magen mehr helfen?
Also generell muss man sagen, ist es so, dass sie mit ganz normalem Wasser zum Essen wahrscheinlich den besten Effekt hätten. Aber auch da muss man natürlich klar sagen, wenn sie natürlich noch viel Wasser dazu trinken, dann füllen sie den Magen natürlich nochmal zusätzlich. Aber sie haben natürlich auch schneller ein Sättigungsgefühl, das heißt, sie werden dann auch weniger essen.
Kann so ein Magen eigentlich ausleiern? Also ich überlege jetzt gerade, wenn man jetzt zum Beispiel die ganze Zeit so weiter essen würde wie an Weihnachten, zwischen den Jahren, Silvester, würde sich der Magen daran gewöhnen?
Also grundsätzlich eher nicht. Also man gewöhnt sich vielleicht an das reichhaltige Essen, das hat aber nichts mit der Magendehnung zu tun, sondern das hat eher mit anderen Effekten etwas zu tun. Aber grundsätzlich ist der Magen jetzt nicht wie so eine Art Gummiballon, dass man ihn nun einfach ausleiern kann und er sich dann nicht mehr zurückzieht. Der Magen ist ja ein Muskelschlauch und da ist ja natürlich Muskulatur. Und diese Muskulatur, die ist auch nicht überdehnbar in diesem Sinne, dass man das dann nicht mehr wieder in den Normalzustand zurückführen könnte. Der Muskel zieht sich ja zusammen. Das ist ja ein Teil sozusagen dieser Magenperistaltik. Nur es gibt natürlich auch Krankheiten, wo diese Magenperistaltik, also die Magenbeweglichkeit gestört ist, zum Beispiel im Rahmen von neurologischen, also Nervenerkrankungen oder eben auch bei Diabetes, wo auch dann zum Beispiel eine Nervenschädigung auftreten kann und dann zieht sich der Magen halt auch nicht mehr richtig zusammen.
Wie krass oder wie schädlich ist das denn eigentlich für den Magen? Also wenn man jetzt über mehrere Tage so richtig feist und reichhaltig ist, oder kann der Magen das eigentlich gut ab und wenn man danach so weitermacht wie vorher, ist eigentlich alles okay?
Also grundsätzlich ist das für den Magen sicher nicht schädlich. Man muss ja auch sagen, das ist ja in unserem Bauplan von der Steinzeit her gesehen schon vorgesehen, dass man sich ab und an tatsächlich den Magen vollschlägt, wie man so sagt, und dann trotz allem ganz normal weiterleben und weiter essen kann. Das ist an sich jetzt nicht komplett unphysiologisch. Nur natürlich sind viele der Dinge, die wir da essen, durchaus auch magenreizend, scharfe Gewürze zum Beispiel oder auch sehr säurehaltige Mahlzeiten, die wir zu uns nehmen. Und die können natürlich auch Schäden der Magenschleimhaut verursachen. Und das kann natürlich dann wiederum auch andere Probleme machen.
Also seid nett zu eurem Magen, vor allen Dingen jetzt, so kurz nach Weihnachten. Er wird euch für immer dankbar sein. Wieso, weshalb, warum? Gero Moog ist Gastroenterologe am Marienkrankenhaus in Kassel und der hat's erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Fachkräftemangel gibt es ja überall, ne? Also bei der Pflege zum Beispiel, auf dem Bau und auch bei der Bundeswehr. Und deshalb lässt die Bundeswehr im Moment überprüfen, ob sie Fachleute aus anderen EU-Ländern anwerben kann. Klingt vielleicht ungewöhnlich, ist es aber nicht, sagt der Wehrbeauftragte des Bundestags, Hans-Peter Bartels. Und wir gucken nochmal genauer drauf mit Christian Thiels, der arbeitet bei der ARD als Verteidigungsexperte für die Tagesschau. Christian, wen will die Bundeswehr denn überhaupt anwerben? In welchen Bereichen haben die Bedarf?
Ja, zum Beispiel genau in dem Bereich mit den, sagen wir mal, Nerds in Uniform, also alles, was so IT-Spezialisten betrifft, da ist es wirklich schwierig, da ist die Bundeswehr nicht so rasend attraktiv. Da ist man entweder attraktiv, wenn man das hipste technische Spielzeug für die Leute hat oder wenn man besonders gut bezahlt. Beides kann die Bundeswehr jetzt nicht so wirklich super liefern, also da versucht man natürlich was zu machen. Dauerbrenner ist immer auch Militärmedizin, also Ärzte und Krankenhauspersonal, aber da krebsen ja auch die zivilen Krankenhäuser rum und haben Schwierigkeiten. Das sind so die Hauptbereiche, Die Marine hat riesig Schwierigkeiten, Besatzungen für ihre Schiffe zu kriegen. Also die Bundeswehr hat ein echtes Personalproblem.
Aber woran liegt das denn? Also zahlen die zu schlecht oder ist es einfach nicht so ein attraktiver Arbeitsplatz? Kann man das mal so generell sagen?
Ich glaube, da kommt eine Menge zusammen. Einerseits klar, also jetzt so in dem IT-Bereich, wenn man sich mit den Googles und Amazons und wie sie alle heißen dieser Welt vergleicht, da kann die Bundeswehr finanziell natürlich nicht wirklich mithalten. Aber in dem niedrigeren Bereich, sag ich mal, was so Systemadministratoren betrifft, die Leute, die kommen, wenn dein PC im Büro nicht richtig funktioniert, da kann die Bundeswehr schon ganz gut was bieten und auch eine gewisse Arbeitsplatzsicherheit anbieten. Trotzdem muss man immer bedenken, das ist eben auch ein Job, in dem man im Zweifel auch irgendwo in Auslandseinsatz muss. Das muss jetzt nicht wahnsinnig lebensgefährlich sein, aber es kann natürlich auch sein, dass man da eben viele Monate von zu Hause weg ist und das ist nicht so rasend attraktiv.
Die Bundeswehr spricht ja jetzt davon, dass sie in alle Richtungen blicken wollen, um eben ja, den passenden Nachwuchs zu finden. Was heißt denn das eigentlich konkret?
Ja, das ist eine ganze Reihe von Sachen. Einmal, sie wollen natürlich attraktiver werden. Die Ministerin spricht ja von Diversity, ist ja so ein Modebegriff. Da geht es darum, die Bundeswehr so attraktiv zu machen, dass Leute, die die Bundeswehr vorher nicht mit dem Hintern angeguckt hätten, vielleicht auch sich überlegen, dahin zu gehen. Also beispielsweise Leute, die in schwul-lesbischen Lebensgemeinschaften oder Ähnliches unterwegs sind, die ja eher damit rechnen konnten, früher total gemobbt zu werden in so einer Truppe wie in der Bundeswehr. Wenn da jetzt ein Betriebsklima entsteht, wo man sagt, es ist völlig egal, woher du kommst und wen du liebst, du kannst bei uns auch deine Karriere machen, das ist so das Ziel von der Leyen. Und dann will man auch grundsätzlich Aufstiegschancen verbessern, vielleicht auch nicht so viel Versetzungen und Ähnliches. Das sind alles so Punkte, die man im Inland regeln kann. Und dann guckt man natürlich auch, es macht jetzt wieder Schlagzeilen, schon seit geraumer Zeit darauf, wie kann man denn vielleicht auch Leute von außerhalb Deutschlands kriegen, also die EU-Ausländer beispielsweise rekrutieren. Das ist allerdings ziemlich schwierig, weil es da gibt erhebliche rechtliche Hürden.
Aber warum ist das so schwierig?
Ja, jetzt kommt es ein bisschen drauf an. Also wenn man Zivilangestellter bei der Bundeswehr ist, dann ist es eigentlich kein Problem. Also irgendwo in der Wehrverwaltung oder sowas. Aber sobald es um hoheitliche Aufgaben geht, da schreibt das Soldatengesetz vor, dass eigentlich das nur Deutsche im Sinne des Grundgesetzes machen dürfen. Die müssen also einen deutschen Reisepass haben. Es gibt dann klitzekleine Ausnahmen im absoluten Einzelfall, aber da sagt der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages, diese kleinen Ausnahmen, die reichen nicht, um das wirklich breit zu öffnen. Dafür müsste es eine Änderung des Soldatengesetzes geben. Und selbst wenn man das tut, dieses Soldatengesetz entsprechend anpasst, muss man sich immer noch fragen, ist das noch grundgesetzkonform? Denn klar, ein Soldat hat einen Job, der ist nicht vergleichbar mit anderen Jobs. Der muss möglicherweise seine Rübe hinhalten irgendwo für die Bundesrepublik Deutschland. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass es dort ein Loyalitätsverhältnis gibt. Und da sagt der Wissenschaftliche Dienst schon in vielen, vielen Expertisen in den vergangenen Jahren, also dann muss man auch klare Regelungen schaffen, dass man zum Beispiel einen bestimmten Kernbereich des soldatischen Berufs hat, der nur an Deutsche geht. Und vielleicht in Hilfsbereichen, das ist zum Beispiel auch, was weiß ich, IT oder Sanität oder Ähnliches, da kann dann vielleicht auch ein EU-Ausländer ran.
Wie machen das denn eigentlich die anderen EU-Staaten? Machen die auch solche Aktionen oder überlegen die halt, ob sie aus anderen EU-Ländern Leute anwerben können?
Also die überwiegende Mehrzahl der EU-Länder hat solche Regelungen nicht. Die sagen eigentlich, es muss einer unserer Staatsbürger sein, der muss den Pass haben, das ist völlig klar. Es gibt ein paar Ausnahmen, Belgien, Dänemark, auch Großbritannien. Die haben Möglichkeiten, dass man da auch als EU-Ausländer oder grundsätzlich überhaupt als Ausländer Dienst tun kann. Bei den Briten ist es zum Beispiel Leute, die aus dem Commonwealth auch kommen, also aus den früheren britischen Kolonien oder aus Irland, die dürfen da rein. Dann gibt es diese berühmten britischen Gurkhas noch aus Nepal, da werden auch ein paar hundert dann pro Jahr rekrutiert. Aber im Grunde ist die EU grundsätzlich ziemlich restriktiv, was das betrifft. Frankreich hat die Fremdenlegion natürlich, die fällt jedem jetzt auch ein, aber grundsätzlich die meisten unserer Nachbarstaaten machen das nur rein, wer den Pass hat, darf in unseren Streitkräften dienen und wer den nicht hat, der darf nicht.
Christian Thiels über die Pläne der Bundeswehr, EU-Bürger anzuwerben für die Truppe.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wer zum Beispiel im Zug oder mit dem Auto unterwegs ist, der kennt das natürlich, dieses Problem. Fupp, auf einmal ist der Handyempfang weg. Ne? Ja. Und dass die Netzabdeckung in Deutschland nicht nur gefühlt schlecht ist, das zeigt jetzt eine neue Studie. Beim 4G, also beim LTE-Empfang, da liegen wir im europäischen Vergleich ziemlich weit hinten. Amelie Fröhlich aus unserer Nachrichtenredaktion. Wie schlimm ist es denn?
Naja, also bei der Studie, da landen wir auf dem drittletzten Platz, noch hinter Ländern wie Polen und Albanien. Die Grünen hatten die europaweite Analyse in Auftrag gegeben und dafür wurden von Juli bis September die Daten von 5 Millionen Handynutzern in Europa verglichen. Ergebnis: In den Niederlanden, Belgien und in der Schweiz, da bieten fast alle Netzbetreiber einen LTE-Anteil von über 90% an. verglichen mit Deutschland schon deutlich besser. Denn in Deutschland liegt die Telekom mit nur 75% deutlich dahinter. Und Vodafone, also die sind richtig abgeschlagen. Hier liegt der Anteil in Deutschland nur bei 57%. Und über Telefonica brauchen wir gar nicht reden. Das ist noch schlimmer. Ja, und leider ist bei der Studie dann noch was Unschönes rausgekommen.
Nämlich?
Deutschland liegt nicht nur bei der Netzabdeckung, sondern auch bei der Datengeschwindigkeit in Europa im hinteren Drittel. Kunden in Albanien etwa surfen doppelt so schnell wie wir. Laut der Studie ist selbst das beste Netz in Deutschland im internationalen Vergleich also ziemlich weit abgeschlagen.
Woran liegt das denn?
Also die Grünen sagen, es ist ein hausgemachtes Problem. Der stellvertretende Fraktionschef Oliver Krischer, der spricht von einem erschreckenden Ergebnis.
Schuld an der Misere sind die Milliarden, die die Bundesregierung von den Netzbetreibern für die Vergabe der Frequenzen verlangt. Das Geld fehlt den Netzbetreibern beim Ausbau des Mobilfunknetzes und die Leidtragenden sind die Kunden, insbesondere in den ländlichen Räumen.
Ja, die Grünen fordern daher, dass die Bundesregierung den Ausbau des Handynetzes stärker fördert und viel, viel mehr Geld in Mobilfunkmasten steckt.
Jetzt versteigert die Bundesnetzagentur ja im Frühjahr, also schon relativ bald, die Lizenzen für den neuesten Mobilfunkstandard, also 5G. Und das, obwohl eben nicht mal 4G überall in Deutschland einwandfrei funktioniert. Gibt es einen Plan, wie das jetzt besser laufen soll?
Die Bundesnetzagentur, die würde dir jetzt sicher sagen, dass es einen Plan gibt. Die Grünen sind aber ziemlich unzufrieden. Ihrer Ansicht nach müsste es für eine lückenlose Versorgung nationales Roaming geben. Dadurch würden Kunden in Funklöchern ihres Anbieters so automatisch in ein anderes Netz geleitet. Also die Netzanbieter, die würden sich die Infrastruktur teilen. Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Krischer, der ist von National Roaming total überzeugt.
Andere Länder, beispielsweise Schweden, mit deutlich geringer Bevölkerungsdichte, haben ein erhebliches besseres Netz und die setzen auf National Roaming, also dass die Netzbetreiber sich eine Sendeanlage, einen Mast teilen.
Tja, Problem dabei ist, die großen Konzerne, wie zum Beispiel die Telekom, die wollen da nicht mitmachen. Sie sagen, mit National Roaming werden die Anbieter bevorzugt, die kaum selber in Sendemasten investiert haben. Es geht also ums Geld.
Es geht ums Geld, genau. Und die sagen ja eben auch, sorry, also wir haben hier die Kohle zur Verfügung gestellt, da sollen sich jetzt nicht bitte andere Leute einfach rein oder draufsetzen. Wie steht denn die Bundesnetzagentur dazu?
Also ihre Bedingungen für die Vergabe der 5G-Lizenzen, die sehen nur vor, dass die Anbieter über Kooperationen verhandeln müssen. Sie werden aber nicht zu einer Zusammenarbeit verpflichtet. Das ist natürlich der springende Punkt. Und wie es dann jetzt wirklich läuft, wir werden es sehen. Aber 5G, das hat schon viele Vorteile. Also dieser neue Standard, der soll gegenüber LTE ja zum Beispiel 100 Mal schnellere Downloads ermöglichen. Das ist unter anderem mit Blick auf autonomes Fahren oder Arztbesuche via Videochat wichtig. Der normale Verbraucher, so wie du und ich, der soll 5G frühestens 2020 nutzen können.
In Deutschland ist das Handynetz deutlich schlechter als in vielen anderen europäischen Ländern. Und zwar was die Abdeckung und auch was die Schnelligkeit angeht. Informationen waren das von Amelie Fröhlich aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.